Die Predigt heute Morgen, da habe ich den Titel gegeben, eine Junior-Tüte für die Ewigkeit. Ich war gestern bei der Goldenen Möwe oder Goldenen Emma oder wie das war, um mich vorzubereiten auf diese Predigt. Und ich habe dann etwas besorgt, was ich euch auch gleich zeigen möchte. Und meine Kinder waren total irritiert. Ich sage, hä? Warum dürfen wir das nicht essen? Ja, das brauche ich für morgen. Hä? Ja, für die Predigt. Hä? Ja, ich möchte eine Geschichte erzählen. Hä? Ich möchte sie etwas anders erzählen. Und als sie dann verstanden haben, worum es geht, waren sie auch fein damit, jetzt nicht darüber herzufallen, sondern haben mir diese Box überlassen, um die es heute ein bisschen mehr gehen soll. Ihr Lieben, wir sind in einer unfassbar coolen Reihe, unterschätzt, Kinder glauben. Und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, hey, Glauben ist total einfach, wenn man glaubt wie ein Kind. Und wir als Erwachsene kommen überhaupt nicht damit klar, dass manchmal Dinge so einfach sein können, dass wir sie total kompliziert machen. Und wenn ich das so sage, hey, Glauben ist total einfach, dann werden jetzt bei dem einen oder anderen Fragezeichen auftauchen. Bilder werden auftauchen, Schmerz wird hochkommen. Es werden auf einmal so viele Dinge in uns breit werden, wir sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und wir wollen da heute ein bisschen reingehen, weil Glauben ist einfach und trotzdem total herausfordernd. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar waren wir, Bettina und ich, vor 13 Jahren auf einem Seminar, wo es um prophetisches Reden geht und um Befreiungsdienst. Und es war super spannend, es war relativ neu für uns und wir sind da so reingegangen und haben uns das angehört und da war so ein tolles Ehepaar, total inspiriert. Die haben unfassbar viele Geschichten erzählt, wie Gott ihnen Dinge gezeigt hat, wie sie auf Menschen zugehen konnten, ihnen Dinge mitgeben konnten, die total in das Leben gesprochen haben. Menschen haben sich aufgrund dessen, was Gott ihnen gegeben hat, komplett ihr Leben auf den Kopf gestellt. Es war mega inspirierend. Und zwischendurch gab es mal immer wieder diese Momente, wo diese beiden echt krassen Persönlichkeiten Eindrücke hatten für die Leute im Saal und haben dann etwas von dem weitergegeben, was Gott ihnen gerade für diese Person gegeben hat. Und klar, jeder möchte das hören. Hey, was zeigt Gott dir über mich? Was möchte er Gutes über mich sagen? Und ich habe darauf gewartet, dass ich auch mal an die Reihe komme. Und die beiden waren als ganze Familie gekommen, die waren mit ihren beiden Töchtern da. Und sagen, hey, manchmal machen wir das, dass wir auch unsere Töchter bitten, Eindrücke weiterzugeben. So, und wer kam natürlich dran, als die Töchter dran waren? Ich. Ich wollte das gar nicht hören. Weil ich wollte das von diesen großen, starken Persönlichkeiten hören, die so viel mit Gott schon erlebt haben, die erwiesenermaßen krass sind. Ich wollte das von diesem Mann hören oder von dieser Frau hören, aber doch nicht von ihr. Dieses Mädchen war 11 oder 12 Jahre alt. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Hey, ich sehe dich in einem Raum auf der Bühne mit einer Gitarre. Und du machst Musik. Ich hätte am liebsten laut aufgelacht, weil ich dachte, meine Skills im Gitarrespielen sind ein VHS-Kurs im VHS, in der Volkshochschule Münsterland, ein bisschen Grundgriffe und ein bisschen autodidaktisches Training. Ich habe eine Musikerin geheiratet. Also wenn einer sich nicht auf die Bühne stellen wird, um mit einer Gitarre Musik zu machen, dann bin das ich. Ich habe das komplett nicht ernst genommen. Etwas mehr als ein Jahr später, das war in Paderborn noch, wir wohnen mittlerweile in Erkrath. Ich nehme mir die Schlüssel für die Heinrich-Hertz-Straße 28, schmeiße mir meinen Gitarrenkoffer auf den Rücken, gehe in die 28, stelle mich auf die Bühne und singe mit den Kindern 10.000 Gründe. Komm und lobe den Herrn. Und ich spiele Gitarre. Erst im Nachhinein habe ich verstanden, was Gott mir damals schon durch dieses Mädchen versucht hat zu sagen. Und für mich war es im Nachhinein eine totale Bestätigung, hey, ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort und ich mache gerade den richtigen Job. Gott hat durch dieses 11, 12 Jahre alte Mädchen direkt zu mir gesprochen und er hat etwas in ihr Herz gelegt, was sie mir gesagt hat, was dann etwas mehr als ein Jahr später genauso in Erfüllung gegangen ist. Und ich das für mich bis heute als eine totale Bestätigung dafür nehme, hey, Gott spricht durch große Propheten und durch kleine Propheten. Das, was Gott den Kindern aufs Herz legt, ist genauso machtvoll, genauso kraftvoll wie das, was erwiesenermaßen krasse Leute von ihm empfangen. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich war beleidigt. Ich wollte was von den krassen Leuten hören. Ist das nicht so, dass das bei uns oft so ist? Ah ja, komm. Brauchen wir nicht. Die Wahrheit ist, wir lieben Kinder, aber wir nehmen sie oft nicht ernst. Und gerade dann, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um Antworten geht, um Dinge, die sie sagen, Dinge, die sie mit uns teilen wollen, Dinge, an denen sie festhalten, Dinge, die sie geben wollen, wie oft spielen wir das herunter? Ich möchte mit euch in eine, yes, danke, in eine Geschichte reinsteigen aus Johannes 6. Super bekannte Geschichte, eine der bekanntesten Geschichten überhaupt in der Bibel. Und zwar ist das die Speisung der 5000 mit einer Junior-Tüte. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot, ihr könnt das nachlesen, falls ihr eure Bibel habt, eure Handy-App, ansonsten zu Hause. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. So, das Erste ist, diese Menschen folgen Jesus, und zwar müssen die einmal um den See rum, weil die nicht alle in die Boote einsteigen könnten, sondern sie folgen Jesus außen um den See herum nach, weil sie etwas erlebt haben. Sie haben gesehen, hey, dieser Jesus ist krass. Der ist nicht nur jemand, der redet und der intellektuell absoluten Brain ist, sondern der hat Autorität. Der betet für Kranke, der legt ihnen die Hände auf und sie werden gesund und sie sind absolut fasziniert und wollen mehr von diesem Jesus. Und sie machen sich auf den Weg um diesen See herum. In dieser Zeit, Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, an denen die Juden ihr Passafest feierten. Jesus setzt sich hin und die Menschen trudeln nach und nach ein. Und dann kommt Folgendes. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus. Hey Philippus, du bist jetzt schon so lange mit mir unterwegs. Wir haben hier eine Challenge. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Irgendwo auf einem Berg am Rande vom See Tiberias sitzt Jesus und sagt, Philippus, sag mal, kennst du dich doch hier aus. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute etwas zum Essen bekommen? Jesus hat aber einen Hintergedanken und das wird uns auch hier in Vers 6 sagen. Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst, also Jesus, wusste ganz genau, was er tun wollte. Jesus weiß schon, was er tun möchte. Er sagt, Philippus, sag mal, hier, Leute, viele, Hunger. Wo kriegen wir das Brot für diese Menschen her? Philippus, intelligenter Mann. Philippus entgegnet, selbst für 200 Denare, ich erkläre euch gleich, wie viel das ist, würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Philippus schaut sich die Menge an, das waren mindestens 15.000 Menschen, 5.000 Männer mit Frauen und Kindern, geh mal eher von 20.000, 25.000 Menschen aus. Irgendwo, wir wissen es nicht genau, aber so zwischen 15.000 und 25.000 Menschen. Das ist gigantisch, das ist ein Stadion voll. Ja, jetzt bei Fortuna, dritte Liga, da ist das auch so ungefähr. 25.000, 20.000. 200 Denare. Das war, ein Denar war der Tageslohn für einen Hilfsarbeiter. Das heißt Mindestlohn. Mindestlohn war ein Denar. Das heißt, 200 Tage müsste jemand schuften. Wenn wir das mal auf Mindestlohn runterrechnen, ja, 13,90 Euro aktuell, so macht, wenn man im Jahresdurchschnitt da voll arbeitet, kriegt man so knapp 30.000 raus, brutto. Wenn wir das mal jetzt so runterrechnen, dann haben wir ungefähr eine Größenordnung von 18.000, 19.000 Euro, die Philippus jetzt mal gerade so schätzt. Jesus, das ist nicht drin im Budget. Kein Geld. Budget reicht nicht. Das Budget reicht nicht. Hast du schon mal gehört? Ist nicht im Budget drin? Kennt das jemand? Haben wir schon mal öfter gehört. Ist nicht drin im Budget. Passt nicht. Und da sind wir schon bei dem ersten. Hey, wir sind als Erwachsene so realistisch. Weil die Wahrheit ist, hey, das sind richtig viele Menschen, die brauchen richtig viel zu essen und wir haben kein Budget. Und damit ist eigentlich das Problem gelöst, weil wir kommen hier nicht weiter. Es gibt kein Budget, das ist die Realität, das sind die Fakten. Und als Erwachsene sind wir doch oft so schnell dabei zu überlegen, hey, alter Schwede, 19.000, selbst wenn wir die hätten, wir müssten die, keine Ahnung, für irgendwas anderes sinnvollerweise einsetzen, wir können das nicht mal eben in einer großen Party raushauen. Und wir Erwachsenen haben dann so eine coole Art, die Bibel dann zu nehmen. Wir sagen dann, hey, weißt du was, in der Bibel steht, wir sollen die Kosten überschlagen. Wir sollen gute Verwalter sein. Weißt du was? Das stimmt. Das ist wahr. Aber kann es sein, dass wir uns manchmal Verse aus der Bibel rausnehmen, wie wir müssen gute Verwalter sein oder wir müssen die Kosten überschlagen, um nicht glauben zu müssen? Kann das vielleicht sein, dass wir mit unserer Realität, mit unserem Realitätssinn uns ein paar Verse und ein paar Dinge aus der Bibel rausnehmen, die wir dann so für uns verdeutlichen, dass wir sagen, okay, ne, wir haben die Kosten überschlagen, wir müssen gute Verwalter sein, passt nicht. Manchmal neigen wir Erwachsenen dazu, die Bibel zu nehmen, und Wahrheiten aus der Bibel zu nehmen, um nicht glauben zu müssen. Es tut mir leid, wenn ich dir jetzt gerade so richtig auf den Schlips trete, aber das ist die Wahrheit über uns Erwachsenen. Weil wir so intelligent sind. Weil wir so realistisch sind. Wie geht die Geschichte weiter? Ein anderer Junge, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagt zu Jesus, hier ist ein Junge, er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Jetzt kommt die typische Frage, aber was ist das schon für so viele Menschen? So, ja, jetzt kommt Andreas mit dem kleinen Gustav an. Hey, ich habe hier einen gefunden. Alter, der hat was dabei. Der hat sein Happy Meal dabei. Und ich stell dir das mal vor, Andreas kommt mit Gustav an und sagt, guck mal, hier ist ein Junge, der hat was zu essen dabei. Und dann, guck mal, ein bisschen was zu spielen für eine Pause, eine Trinktüte, was Gesundes für den Nachtisch, ein paar kalte Pommes und das Highlight, der Cheeseburger. So, dann, das ist das, was Gustav mitbringt. Und er kommt da und steht auf einmal vor Jesus. Jeder will zu Jesus. Und auf einmal steht Gustav bei Jesus mit seinem Happy Meal. Und sagt, wie geht's weiter? Ach so, Feedback von Andreas. Was ist das schon? Ja, das wird ja noch nicht mal für mich reichen. das ist zwar süß von dem Kleinen, aber was bringt das? Es bringt gar nichts. Krass von Andreas, dass er den Gustav trotzdem zu Jesus bringt. Das ist schon mal richtig heftig. Aber trotzdem löst es das Problem noch nicht, oder? Dann geht's weiter. Sagt Jesus, sorgt dafür, dass sich die Leute setzen. Befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als sich alle gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, da nahm Jesus die Brote, yes, cheesy Burger, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fritten, Fisch, machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Es ist ein bisschen lustig, weil die ganze Geschichte ist total absurd eigentlich. Aber auf einmal passiert, jeder kriegt genug Brot und Fisch. So viel Cheeseburger, wie du willst, genug Pommes. Und wenn du willst, gibt es auch noch einen Klacks Mayo drauf. Es ist für alle genug da. Die Geschichte geht weiter. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was noch übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten 12 Körbe damit. Ganz super spannender kleiner Sidestep, 12 Körbe im Überfluss für die 12 Stämme Israels, so als Symbol, es ist für alle genug. Immer. Wenn Jesus da ist, wird es immer für alle genug geben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Ja, das ist so unsere typische Tendenz, ne? Mal gibt es einen Shitstorm und mal machen sie einen zum König. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Das war damals schon genau so, dass Menschen einen entweder absolut verehren oder hassen. Das war damals schon ganz genau so. Und Jesus wollte das nicht, weil es war noch nicht die Zeit. Und sie hatten ihn auch nicht als den König erkannt, der er war, sondern sie fanden es einfach nice, dass jemand da ist, der ihnen genug zu essen gibt. Aber Jesus wollte viel, viel mehr. Deswegen hat er an diesem Punkt gesagt, das ist nicht der Zeitpunkt, geht alle nach Hause, ich gehe auf den Berg. Soweit die Geschichte. Ich möchte noch ein paar Punkte mit euch beleuchten, was diesen Jungen einfach so krass macht. Ich glaube, der Junge hat sich auf sein Happy Meal gefreut. Und trotzdem geht er zu Jesus und sagt, Jesus, bitte dich schön hier. Der gibt das einfach ab. Der fragt nicht, Jesus, was bekomme ich denn dafür? Jesus, darf ich wenigstens den Cheeseburger rausnehmen, den Rest kannst du haben. Er sagt, hier, bitteschön, alles für dich, Jesus. Bei uns ist es doch oft so, dass wir sagen, hey, weißt du was, das reicht eh nicht für alle. Weißt du, dann esse ich das jetzt einfach, weil dann wird wenigstens einer satt. Das ist doch unsere Realität, oder? Wir schauen auf unsere Ressourcen, auf das, was wir haben und denken, naja, für alle reicht es eh nicht, für mich ist es gerade okay, dann behalte ich es. Und wir sind nicht bereit, es einfach abzugeben. Und wir als Erwachsene, wenn wir jetzt mal ein bisschen höher gehen, das, was wir an Geld, an Status haben, das, was wir an Ressourcen haben, hey, wenn wir das überblicken, dann ist es nice, dass wir das haben, aber das macht doch für die großen Menge keinen Unterschied. Und wir fangen wieder an, das in eine Relation zu setzen und sagen, das passt überhaupt nicht. Außerdem habe ich ein Recht darauf, weil ich habe dafür gearbeitet. Ich habe mir das verdient. Und jetzt einfach abgeben? Nö. Meinst du, der kleine Gustav war der Einzige, der was zu essen dabei hatte? Mit Sicherheit nicht. Manchmal wirkt es so, als ob da 20.000 Leute kopflos hinter Jesus hergelaufen sind und sich gar nicht vorbereitet haben. Mit Sicherheit waren da ein paar, die auch sich ein bisschen vorbereitet haben. Aber er war der Einzige, der bereit war, das abzugeben, einfach so. Die anderen sagen, ja, Papa, wir haben doch auch, das reicht nicht für alle, das reicht nur für uns. Ist doch so. Erwachsenes Denken. Und der Junge gibt es einfach in Jesu Hand. Aber wir wollen an unseren Sicherheiten festhalten. Dieser Junge fragt nicht nach Sicherheit. Der fragt nicht, was bleibt für mich übrig. Er sagt, Jesus, wenn du das haben möchtest, bitte. Dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Wir sind ja so nüchtern, weil wir haben ja schon viel erlebt. Und da sind auch viele Enttäuschungen. Ja, Björn hat das letztes Mal auch so krass angesprochen. Hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir gewisse Vorstellungen, wie das funktionieren soll und was uns passieren soll. Und wenn wir unser Leben mal nüchtern betrachten, dann ist das nicht in jedem Punkt immer so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Und dann werden wir vorsichtig, auch mit dem, was wir Jesus in die Hand geben oder was wir vielleicht bei uns behalten. Manchmal sind Gebete nicht erhört worden, Krankheiten nicht geheilt worden und wir stehen mit dieser Verletzung irgendwie da und denken, Jesus, jetzt willst du auch noch mein Essen haben? Reicht sowieso nicht für alle? Nee. Weißt du, Gott ist auf der einen Seite zu 100% verlässlich und berechenbar. Und so hat er versprochen, hey, jeder, der mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und ich werde dir begegnen. Du wirst mir begegnen, wenn du mich suchst. Das ist 100%ig safe, da können wir absolut mit Jesus rechnen. Er ist absolut verlässlich. Und dann gibt es aber Momente in unserem Glaubensleben, wo wir sagen, Herr Jesus, da habe ich jetzt mit was anderem gerechnet. Wo er auf einmal nicht mehr so ausrechenbar für uns ist. Weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Weil er Dinge überblickt, die wir nicht überblicken. Und wir stehen da so hilflos und denken, Herr Jesus, ich habe hier so meinen Wunschzettel, wie ich das irgendwie gerne hätte, aber das kommt ja gar nicht. Und dann kommt eine Enttäuschung rein und dann kommt eine Nüchternheit rein und sagen, passiert ja gar nicht immer alles, worum ich Jesus bitte. Und wir fangen an, zurückzuhalten. Wir fangen an, zurückzuhalten. Ich und du auch. Weil wir unsicher sind. Der Junge macht sich diese Gedanken nicht. Der versucht nicht zu überlegen, sagen, hey, ich habe... Der sagt einfach hier, Jesus, wenn ich es in deine Hände... Das muss ich, er gibt es ja nicht irgendwem, er gibt es in Jesu Hände. Der Junge fragt gar nicht, was ist, wenn jetzt eigentlich nichts passiert? Er sagt, Jesus, dann lass dir den Burger schmecken. Dann bin ich froh, dass ich ihn dir geben konnte. Ich bin froh, dass ich ihn dir geben konnte. Und dann passiert dieses Wunder. Dieser Junge hat nicht hinterfragt, hat nicht um 1000 Ecken gedacht, sondern hat einfach gegeben. Ich möchte das nochmal betonen. Es ist Jesus, dem wir unsere Ressourcen, unsere Zeit, unser Geld, unser Herz in die Hände legen. Es ist nicht irgendwer, es ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich liebt, der alles für dich gegeben hat. Und wenn du das glaubst, warum hältst du dann das andere zurück, wenn er sagt, hey, vertrau mir. Du gibst es in meine Hände. Du gibst es nicht weg, du gibst es mir. Wie oft ist es die Wahrheit, dass wenn Kinder kommen und etwas bringen, hey, wie viele Leute haben gedacht, ach, dieser arme, naive Junge, süß. Aber, ach Mann, hättest du es doch mal lieber selber gegessen. Wie oft reagieren wir so auf einen Glaubensschritt unserer Kinder? Kinder sagen, ich möchte das jetzt verschenken. Ja, bist du dir sicher, du hast das zum Geburtstag gekriegt, das war richtig teuer. Bist du sicher, dass du das jetzt abgeben möchtest? Kinder sind sich da sicher. Die möchten jetzt dem anderen etwas Gutes tun. Die möchten etwas weitergeben und wir wissen doch überhaupt nicht, was das vielleicht bewirkt. Gott fängt mit dem an, was jetzt da ist. Wir sind immer so, ja, wenn ich da mal richtig Zeit habe, wenn ich richtig Kohle habe, dann kann ich so richtig anfangen, ins Reich Gottes zu investieren, dann kann ich Jesus. Weißt du, was du willst? Du willst einfach nur die maximale Sicherheit haben, um dann etwas Jesus abzugeben. Aber die Wahrheit ist, mit dem, was da ist, kann er alles machen. Alles. Ein Happy Meal macht ein Stadion satt. Das ist das, was es bedeutet. Und Jesus hätte es auch anders machen können. Aber er hat den Glauben und das Vertrauen dieses Jungen gebraucht, um uns alle eine Lektion zu geben und um diese Menschen satt zu machen. Deswegen warte nicht, bis du endlich von irgendwas viel hast, sondern sei mit dem großzügig, was du jetzt hast. Unser Verstand sagt oft was anderes. Unser erwachsenes Ich überschlägt die Kosten und überlegt, ob das alles funktionieren kann. Ein Kind gibt einfach. Nehmen wir den Glauben unserer Kinder ernst? Ehren wir das, was sie an Glauben mitbringen? Wie kann man das machen? Hey, bittest du dein Kind, wenn du krank bist, für dich zu beten? Er sagt, hey, mir geht's nicht gut. Was auch immer. Kannst du die Hände auflegen und für mich beten? Das ist Kinderglaube, ernst nehmen, praktisch werden. Ermutigst du sie, Glaubensschritte zu gehen, wenn sie bereit sind, von ihrem Taschengeld etwas abzugeben, sagst du, hey, ich finde das so großartig, ich schätze das so sehr, dein Vertrauen, yes, mach das. Boah, das ist dein Geburtstagsgeschenk. Hey, wenn du glaubst, dass das gut ist, mach das. Feierst du den Mut, diese Opferbereitschaft, den Kinder oft an den Tag legen? Und führst du sie auch dahin, dass sie anfangen, Gott selber zu fragen, was er vielleicht über diese Situation denkt, über das Mobbing in der Schule, über die Albträume. Ja, auch in unserer Familie immer mal wieder ein Thema. Will man sie dahin und sagen, hey, weißt du was, die Autorität Jesus ist mit dir. Und wir beten jetzt und wir salben dich. Und du kannst es selber machen. Ermutigen wir sie, führen wir sie dahin, dass sie diesen Glauben wirklich, dass er reifen kann und dass das, was sie natürlicherweise schon mitbringen, in ihnen stark und lebendig werden kann. Gott gebraucht Kinder mit kindlichem Glauben, um große Dinge zu bewirken. Und das ist das, was Jesus meint, hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn wir nicht wieder zurückkommen zu diesem einfachen, kindlichen Vertrauen und Glauben, ist doch Jesus, dem ich das gebe. Warum sollte ich etwas zurückhalten? Ich möchte euch eine kleine Geschichte zum Schluss erzählen, die richtig krass und sehr persönlich ist. Und zwar habe ich eine kleine, süße Nichte, 3,5 Jahre alt. Und vielleicht kurzer Kontext. Bettina und ich waren schon immer mit dem Gedanken unterwegs, ob vielleicht Pflege und Adoption auch ein Thema für uns sein könnte. Und wir haben uns Anfang dieses Jahres dafür entschieden, diesen Schritt nochmal zu gehen. Wir hatten es schon mal versucht. Also, wir hatten schon ein paar Dinge initiiert. So, jetzt kommt meine kleine Nichte, spielt, unsere Kinder sind da und sagt dann zu, in Beisein von unseren beiden Großen und aber auch von ihrer Mutter, folgenden Satz. Das war am 24. Mai diesen Jahres. Ich glaube, die bekommen in einem Monat noch ein Baby. Sagt diese kleine Ida, sagt dieses kleine Mädchen random beim Spielen als einen inneren Impuls, ich glaube, die bekommen in einem Monat noch ein Baby. Am 24.06., exakt einen Monat später, sitzen wir mit ein paar wichtigen Leuten für uns zusammen und treffen eine Entscheidung, dass wir ein Kind, das noch gar nicht geboren ist, in unsere Familie aufnehmen möchten. Und am 29.06. wird unser Pflegesohn geboren. Exakt einen Monat später. 24.05. diese Aussage, 24.05. diese Entscheidung, 5 Tage später die Geburt. Und 5 Stunden nach der Geburt dürfen wir ihn schon kennenlernen. Es war so schwer, das zu glauben, als sie das ausgesprochen hat. Es war nicht unmöglich, weil wir hatten natürlich ein paar Wege vorbereitet. Aber wenn ein Kind mit 3,5 Jahren sowas sagt, der erste Impuls ist süß. Wisst ihr, wie schockierend diese Geschichte für uns ist, wie klar Gott geredet hat durch Kindermund? Und wie beschämt ich wieder mal war, wie wenig ich dem, was Kinder an Glauben und an prophetische Aussagekraft mitbringen, beimesse? Hätte das jetzt, keine Ahnung, irgendwie XY aus Australien oder aus Amerika irgendwie über Skype oder über Telegram oder irgendwas zu uns gesagt, hätte ich gesagt, Herr, darauf stehlen wir uns. Ist doch so. Da hätten wir dafür gebetet, vielleicht sogar gefastet, dass das in die Realität kommt. Und dann sagt das ein kleines 3,5-jähriges Mädchen und ich finde es einfach süß. Mich hat das nochmal gelehrt, wie sehr wir darauf achten müssen, wie wertschätzend wir mit dem Glauben unserer Kinder umgehen, wie viel wir von ihnen lernen können und wie viel sie uns an vielen Stellen voraus sind, mit ihrer Großzügigkeit, mit ihrer Naivität. Aber wo kannst du denn naiv sein, wenn nicht, wenn du dich in Jesu Gegenwart und in seine Arme begibst? Ein Vers zum Schluss. In den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, steht in Joel 3, Vers 1, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. 3,5-jährige Mädchen werden weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Wir sind eine Gemeinde für alle Generationen. Ich sage mal, wir sind eine Gemeinde von 0 bis 100. Und was wir sein wollen, egal wie alt wir sind, wir wollen einen kindlichen Glauben haben, der mündig geworden ist. Natürlich wollen wir in die Reife kommen, versteht uns bitte nicht falsch mit dieser Serie. Und trotzdem wollen wir lernen, Kinderglauben zu ehren und von ihm zu lernen. Denn darin liegt Kraft. Amen.